auf 102,6. For you to fly.
Hallo, hier spricht Roy Preger. Herzlich willkommen zum Herrengedeck auf Radio Free FM.
Herrengedeck. Fußballkultur mit Musik.
Radio Free FM 102,6 mit dem Herrengedeck Fußballkultur mit Musik am Sonntagabend und mit Andreas Kulik. Vor etwas mehr als 4 Wochen, am 6. August, starb der langjährige Bundesliga-Trainer Kuno Klötzer im Alter von 89 Jahren. Erst im April diesen Jahres hatte er sich nach einer Herzattacke einer Operation unterziehen müssen. Zwar befand sich Klötzer bereits seit 1982 im Ruhestand, sein Name aber besaß nach wie vor großen Klang im Fußballgeschäft. Als Spieler gelang Kuno Klötzer nie der große Wurf. 29 Spiele absolvierte er für Werder Bremen zwischen 1949 und 1952 in der Oberliga Nord. Als Trainer war er dafür umso erfolgreicher. Unter der Leitung von Sepp Herberger absolvierte Klötzer bereits 1949 seine Trainerausbildung an der Deutschen Sporthochschule in Köln. 1953 wurde er Verbandstrainer beim Niedersächsischen Fußballverband und Leiter der Sportschule Barsinghausen. Es war der Beginn von Klötzers 30-jähriger Trainertätigkeit, die ihn zu 15 Vereinen führte. Darunter so klangvolle Namen wie Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, Rot-Weiß Essen, der 1. FC Nürnberg oder die Kickers aus Offenbach. Mit Düsseldorf und Offenbach stieg Klötzer jeweils in die Bundesliga auf. Seine größten Erfolge feierte Klötzer aber mit dem Hamburger Sportverein. 1976 führte er den HSV zum Gewinn des DFB-Pokals, 1977 folgte der Triumph im Europapokal der Pokalsieger. Als Trainer von Werder Bremen war Klötzer im Februar 1981 in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, infolgedessen er seine Trainertätigkeit zunächst einmal nicht mehr fortsetzen konnte. Sein Nachfolger bei Werder wurde Otto Rehhagel, der die erfolgreiche Arbeit Klötzers fortführte und die Grün-Weißen zunächst zurück in die Bundesliga brachte. Bekanntlich holte Rehhagel in den Jahren danach auch noch so manch anderen Titel an die Weser. Ende des Jahres 1981 kehrte Klötzer noch einmal auf die Fußballbühne zurück und übernahm den MSV Duisburg. Allerdings konnte auch er den Abstieg der Zebras zum Saisonende nicht verhindern. Daraufhin beendete Klötzer seine 3 Jahrzehnte währende Trainerlaufbahn. Telefonisch werde ich gleich mit Uwe Kliemann verbunden sein, der ehemalige Bundesliga-Profi, der den Spitznamen Berliner Funkturm trug, spielte von 1977 bis 1979 bei Hertha BSC unter Trainer Klötzer. Uwe Kliemann wird von seiner Karriere berichten und uns mehr vom Trainer und Menschen Kuno Klötzer erzählen. Zuvor aber Thees Ullmann mit 17 Worten und Jonas Goldbaum, Taucher im Meer.
An allen Städten und Plätzen im Norden ist meine Wahrheit in 17 Worten. Ich habe ein Kind zu erziehen, die einen Brief zu schreiben und ein Fußballteam zu supporten. Denn wir singen, um uns zu erinnern, meine Wahrheit in 17 Worten. Und wenn du auch schon und mich nicht mehr erkennst, fehlst du mir so sehr, du mein Taucher im Meer. Und wenn du auch schon weggehst und mich nicht mehr verstehst, brauch ich dich so sehr, du mein Taucher im Meer.
Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik und am Hörer habe ich jetzt Uwe Kliemann.
Ja, schönen guten Abend, Herr Kliemann. Willkommen im Herrengedeck. Herr Kliemann, wie geht es Ihnen denn?
Ja, mir geht es soweit ganz gut. Bin gerade aus Berlin zurückgekehrt nach Braunschweig. Und ja, jetzt bin ich auch bereit, mit Ihnen da zu sprechen.
Das freut mich sehr. Sie waren in der Bundesliga aktiv für Rot-Weiß Oberhausen, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC. Wo hat es Ihnen denn am besten gefallen?
Ach, eigentlich hatten alle drei Clubs ihre Vor- und Nachteile. Natürlich war die 6 Jahre für Hertha, wenn man in der Heimatstadt spielt, schon etwas Besonderes. Aber speziell auch die Frankfurter Zeit war natürlich schon klasse, weil man hat natürlich mit Leuten wie Jürgen Dabrowski, Bernd Hölzenberg, Bernd Nickel, Charlie Körbel und so zusammengespielt. Und das ist schon, sage ich mal, was Besonderes.
Man hat sie auf den Spitznamen Funkturm getauft. Warum hat man ihnen den denn verpasst?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich bin irgendwann dann mit 21 aus Berlin weg, bin dann nach Oberhausen gegangen, war 1,95, war zu der damaligen Zeit ungewöhnlich, heute ja nicht mehr so. Heute sind die Bengels ja alle schon größer als früher und automatisch kam dann irgendjemand da drauf, der Funk, da ich gebürtiger Berliner bin, der Funkturm aus Berlin. Das ist ja so geblieben und ich sage mal, wenn man einen Spitznamen hat als Markenzeichen, dann ist das ja auch eine gewisse Anerkennung.
Ja, Herr Kliemann, lassen Sie uns mal auf ein ganz kleines Kuriosum zu sprechen kommen. Ich fasse gerade mal schnell zusammen, denn soweit ich weiß, sind Sie der einzige deutsche Fußballer, der 3-mal im Finale um den DFB-Pokal stand und den Pott auch einmal gewonnen hat, allerdings ohne beim Erfolg mitzuwirken. Jetzt könnte man ja denken, das ist nichts Besonderes, Sie waren vielleicht verletzt oder gesperrt. So war es aber nicht. Wie war das denn 1974? Konnten Sie im Finale gar nicht mitspielen? Was war denn da los?
Ja, durch die Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland wurde das Pokalendspiel, ich glaube, im Ende Juli, Anfang August der neuen Saison gespielt. Das heißt also, ich bin aber zu dem Zeitpunkt schon ab 1.7. für Hertha BSC unter Vertrag gewesen. Und damals war es eben so, dass man bis zum 30.6. den Verein verlassen hat und zum 1.7. einen neuen Vertrag gemacht hat. Und somit war ich zwar, habe alle Spiele bis zum Endspiel mitgemacht und durfte aber dann im Endspiel gegen den HSV nicht spielen, weil ich schon beim neuen Verein war. Heute wäre das lächerlich. Heute hätte man gesagt, der bleibt bis zum, weiß ich was, 15. August bei Frankfurt und wechselt dann und dann hätte ich mitspielen können. Aber gut, das ist eben so ein Kuriosum, mit dem ich leben muss.
Ärgert Sie es eigentlich, dass Sie zwar Pokalsieger sind, aber gerade bei den beiden Endspielen, bei denen Sie dabei waren, verloren haben?
Ja klar, ärgert einen das. Ich meine, wenn man denn später mal sagen kann, ich bin nächstes Mal Pokalmeister in Deutschland gewesen, wäre das schon was gewesen. Aber ich sage mal, die Frankfurter Geschichte, das war eben Pech zu dem Zeitpunkt. Und die beiden Endspiele, die ich gegen mit Hertha gemacht habe, da war es eben so, dass wir eigentlich auch das den Pokal verdient gehabt hätten. Weil wir haben ja dann im zweiten Endspiel, was ich mitgemacht habe, war das letzte Mal oder überhaupt das einzige Mal, dass ein Endspiel wiederholt werden musste. Wir spielten gegen den ersten FC Köln 1-1 und auch nach Verlängerung 1-1, es gab noch kein Elfmeterschießen. Das war irgendwie Pfingstsonnabend und dann wurde Pfingstmontag das Spiel nochmal gespielt. Da haben wir dann 1-0 verloren, glaube ich, gegen Köln oder 2-1, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Na gut, und dann haben wir nochmal 77 gegen Fortuna Düsseldorf gespielt und da war ich dann in der Verlängerung so ein bisschen derjenige, der den Bock geschossen hat, dass dann der Wolfgang Seele das 1-0 gemacht hat. Und ja, meine Endspielgeschichte ist so ein bisschen unglücklich. Ich bin dann nochmal als Co-Trainer mit dem VfL Wolfsburg im Pokal-Endspiel gewesen und da haben wir dann auch gegen Gladbach verloren, wobei damals Gladbach erste Liga war und Wolfsburg war zweite Liga.
Das heißt, Ihre aktiven Teilnahmen waren nicht gerade von Erfolg?
Nö, war ein bisschen unglücklich, aber ich denke, man muss auch erstmal ins Endspiel kommen, das ist ja auch ein Erfolg.
Ja, ist keine Selbstverständlichkeit, das stimmt. Sie sind ja 1980 zu Arminia Bielefeld gewechselt, haben aber kein einziges Spiel gemacht. Wegen einer Verletzung mussten Sie Ihre Karriere beenden. Was hatten Sie denn?
Ja, das war im Endeffekt so, ich hatte so ein bisschen Probleme im Knie, habe dieses, bevor ich dann zu Bielefeld gewechselt bin, nochmal machen lassen. Das war eigentlich eher so eine Meniskusgeschichte. Habe dann allerdings, sage ich mal, eine Infektion ins Knie bekommen. Und das war dann so ein bisschen ein Problem, weil danach ging nichts mehr. Ich habe also für Bielefeld kein Spiel gemacht. Und dieselbe Geschichte hatte wohl auch der Sammer, der dann eine Infektion, der hat danach auch nicht mehr gespielt. Carsten Behron hat auch eine Infektion gekriegt. Die sind dann alle, ja, das war, ist im Endeffekt Gift für so ein Gelenk. Naja, und damit war dann der Kuchen gegessen, ja.
Sie haben es vorhin angesprochen, Sie waren ein sehr hochgewachsener Verteidiger, hatte damals eher ungewöhnlich. Wer war denn Ihr unangenehmster Gegenspieler in der Bundesliga?
Ja, das waren meistens die Kleinen. Da gab es einen, der früher bei Gladbach und bei Köln gespielt hat, der Bernd Rupp. Na, ich will mal sagen, der war 1,65 oder jedenfalls unter 1,70. Und das war so ein gedrungener, schneller Junge. Mit dem hatte ich schon meine Schwierigkeiten. Also es war mir schon lieber, wenn da so ein bisschen, sag ich mal, größere Jungs waren, die auch Strafraumspieler waren. Aber die konnte man sich nicht aussuchen und da musste man gegen spielen. Und ja, der eine lag einem halt besser und der andere halt einem weniger gut.
Insgesamt haben Sie das aber sehr gut gemacht, denn Sie haben auch ein Länderspiel absolviert. Am 17. Mai 1975 hat man Sie berufen gegen die Niederlande im Frankfurter Waldstadion. Wissen Sie noch, gegen wen Sie da verteidigt haben? War das Johann Cruyff vielleicht oder ähnliches Kaliber?
Die haben ja, das war ja im Endeffekt so ein Jubiläumsspiel vom DFB. Wenn das 75 war, ich glaube, dann waren das auch die 75 Jahre Deutscher Fußballbund. Das war dann im Endeffekt die Wiederholung des Endspiels von 1974 gegen Holland. Aber da spielte schon kein Cruyff mehr und auch kein Neeskens mehr. Einige von der Nationalmannschaft waren, also von der Vize-Weltmeistermannschaft waren schon noch dabei, aber sagen wir, die ganz großen Namen waren es dann eben nicht mehr. Nicht? Aber da waren schon noch ein paar ganz gute dabei und ich habe eigentlich auch ein ganz gutes Spiel gemacht, weil in Frankfurt war ich ja irgendwo auch 2 Jahre zu Hause und hatte da eigentlich auch mein Publikum auf meiner Seite, aber gut, das ist, hat dann sich nicht fortgesetzt, aber das ist anderen auch so gegangen.
Ja, wir beide machen eine kurze Pause, Herr Kliemann. Sie als Berliner Funkturm, dazu mehrere Pokalfinalspiele und ein Pokalsieg ohne persönliche Teilnahme. Hier sind The Royalties, My Tower, Autodrone, Final Days und Silver Juice, Strange Victory, Strange Defeat. Sendung für Fußballkultur mit Musik und mit meinem heutigen Telefongast Uwe Kliemann am Telefon in Braunschweig. Herr Kliemann, jetzt ist vor kurzem, nämlich am 6. August, Ihr ehemaliger Trainer Kuno Klötzer gestorben. Wie haben Sie denn von seinem Tod erfahren?
Naja, es war so, dass mich der Hanne Weiner, der ehemalige Kamerad von Hertha BSC, mich irgendwann mal angerufen hat. Da hat gesagt, Mensch, der Kuno liegt schwer krank im Krankenhaus, hier hast du mal die Nummer, ruf ihn doch mal an. Naja, das hatte ich dann gemacht gehabt und ging ja auch nach langer Zeit, nach langem Klingeln ans Telefon. Und ja, wenn man Kuno kannte, dann hat man schon gemerkt, dass da die Stimme, die war so brüchig und ja, man merkte richtig, dass es ihm nicht gut ging. Ja, ich habe dann ein paar Minuten mit ihm gesprochen, auch so ein bisschen aufmunternde Worte zukommen lassen. Naja, und dann... Ja, irgendwann kam dann die Nachricht, dass er verstorben ist und das, sage mal so, das war in dem Falle schon, man hofft es zwar nicht, aber so wie ich Kuno kannte und wie er da denn gesprochen hat, da war das schon so, dass das ein gebrochener Mensch war irgendwo. Er hatte ja wohl einen Herzinfarkt gehabt und von dem hat er sich da nicht mehr erholt.
Wie war er denn als Trainer? Er hatte ja von 77 bis 79 die Hertha trainiert, wo Sie gespielt haben. Wie würden Sie ihn denn beschreiben?
Also ich denke mal, wer unter Kuno Klötzer trainiert hat, ob das die Hamburger waren oder die Berliner waren, werden immer, werden nichts Schlechtes über ihn sagen, weil es einfach ein Mensch war, ein toller Mensch war, der sehr korrekt war in seinen Entscheidungen, auch den Spielern gegenüber, der nicht hinterfotzig war. Das war einer noch, der selber noch im Krieg war. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass wir mal irgendwo im Auswärtsspiel alle dann bei irgendjemand auf dem Zimmer saßen, 5, 6 oder 8 Leute, und Kuno hat dann so ein paar Geschichten aus seiner Kriegszeit und wie er das gesehen hat und erlebt hat mit ihm, da konnte man wirklich das Haar fallen hören. So mucksmäuschenstill war er. Das war damals so eine Generation, die ja im Endeffekt dann auch noch durch den Krieg gegangen sind. Da gab es ja mehrere von, wie Fritz Langner und die Lukas von Düsseldorf und so weiter. Und das waren grundehrliche, aufrichtige Menschen und Kerle. Und der Kuno gehörte mit Sicherheit dazu. Also für mich war es in dieser Hinsicht einer der besten Trainer, die ich je gehabt habe.
Er hat ja in 30 Jahren 15 verschiedene Vereine trainiert und die Hertha war seine drittletzte Trainerstation. Hat er da auch jede Menge Erfahrung schon mitgebracht? Hat man das gemerkt?
Ja, na, natürlich. Er war ja vorher mit dem HSV da auch Europacup-Sieger geworden. Mit uns ist er Dritter geworden in einem Jahr in der Meisterschaft, sodass wir also im UEFA Cup oder was das damals war, gespielt haben. Also er hat also bei uns im Endeffekt auch Erfolge gehabt. Das fing dann natürlich an, dass Hertha zu dem Zeitpunkt dann so peu à peu auch Leistungsträger verkaufte und die Mannschaft eigentlich für sich immer schwächer wurde, und er wurde dann, war dann Trainer dort. Und ja, hatte dann irgendwo nicht mehr den Erfolg und dann ist er also im Endeffekt dann auch entlassen worden, obwohl er quasi mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt entlassen wurde.
Waren die Erwartungen an ihn vielleicht so hoch, da er immerhin als DFB-Pokalsieger und Europapokalsieger vom HSV kam?
Ach nee, das Problem ist, wenn man bei Hertha waren ja auch ein paar Schlaue am Werk, die meinten also, wir sollten ganz oben spielen, aber wir hatten einfach nicht die Mannschaft. Und dann ist es eben auch so, dass man dann eben versucht, durch einen neuen Trainer, so wie es heute im Endeffekt auch ist, da nochmal neue Impulse zu setzen. Und so ist es im Endeffekt passiert.
Das heißt, da gibt es schon noch Parallelen zu heute, wenn ich jetzt an die Hertha von heute denke? Oben mitspielen?
Ja, das ist in Berlin so. Da gibt es eben kein Mittelmaß. Und ich finde es also ganz gut, dass Sie jetzt da sagen, ja gut, für uns fehlt eben nur der Klassenerhalt und nicht gleich da sind ja schon, laufen ja schon wieder welche rum, wir müssen unter die ersten 10 oder ersten 5, ja, so ist das halt. Und das ist ein bisschen das Berliner Temperament, Himmel jauchzen, zu Tode betrübt und jetzt jauchzen wieder und na gut. Aber ich denke mal, man sollte kleinere Brötchen backen, Schritt für Schritt machen. Ich denke, der Micha Preetz und der Babbel, die werden das schon richtig zu machen und im Griff haben.
Damals hat die Hertha aber noch UEFA Cup gespielt, da waren Sie auch dabei. Wie war es denn international mit dem Verein?
Jo, wir sind da in dem Jahr sogar unter den letzten 4 im UEFA Cup gekommen. Das war die Zeit, als unter den letzten 4 3 Deutsche waren.
Wer war da noch dabei? Wissen Sie das noch?
Da war eine MSV Duisburg, Eintracht Frankfurt ist. Moment, das mache ich einen Fehler. Wir waren mit Duisburg und. Wir spielten gegen Roter Stern Belgrad und ich glaube, Mönchengladbach spielte gegen Duisburg. Und das Endspiel lautete dann Gladbach gegen Roter Stern Belgrad, weil wir in Belgrad ohne mich 1-0 verloren hatten und haben in Berlin 2-1 gewonnen. Aber da war das eben schon mit dem Auswärtstor geschossen. Aber wir sind in dem Spiel wirklich, das kann man heute mit Fug und Recht sagen, verraten, verkauft worden. Der Ete Bär, der ist dann selber umgetreten worden. Also das hätte normalerweise 2 ergeben müssen. Es ist nicht gepfiffen worden. Wir hatten einen Schiedsrichter, Namen werde ich auch nicht vergessen. Mr. Latanzi, naja, so ähnlich hat er gepfiffen, wie er gehießen hat.
Das heißt, auch hier sind wieder Parallelen zum heutigen Fußball durchaus erkennbar. Also
ja, sicherlich. Ich meine, Schiedsrichter ist natürlich auch eine schwierige Geschichte. Ich möchte es nicht sein. Im Endeffekt kann man es ja keinem recht machen. Wenn man für die Heimmannschaft pfeift, meckern die ein. Und wenn man für die Auswärtsmannschaft pfeift, dann meckern die Heimleute. Also da ist, passiert es im Endeffekt in einem Spiel, dass dann eben mit zweierlei Maß gemessen wird. Aber im Endeffekt haben wir schon ja zu Schiedsrichter. Und das ist eine schwere Aufgabe. Und bei dem schnellen Spiel ist es eben manchmal eben auch sehr schwer, da zu sehen, ob das ein halber Schritt abseits war oder ob es dieses war und so weiter und so fort. So ist das eben.
Ja, im Vergleich zu anderen Ligen kommen wir wahrscheinlich doch noch ganz gut weg, muss man sagen.
Nein, sag mal, sobald man immer vom Dritten abhängig ist, dann hat man immer ein Problem. Am besten man springt höher, man rennt schneller oder man springt weiter, dann ist das eben in Zahlen zu messen. So hat man immer noch einen dabei, der da irgendwelche Entscheidungen trifft. Nicht? Und ja gut, aber im Großen und Ganzen müssen wir uns in Deutschland darüber nicht ärgern. Wir haben schon ganz gute Schiedsrichter.
Ja, Herr Kliemann, wir sprechen gleich weiter, hören an dieser Stelle aber erstmal Musik für Trainer, und zwar Project Jenny, Project Jan, Traintrack und die Shapers mit Virginia Reel. Der ehemalige Bundesliga-Profi Uwe Kliemann ist mein Telefongast im Herrengedeck am Sonntagabend hier auf der 102,6. Herr Kliemann, lassen Sie uns nochmal auf Kuno Klötzer zurückkommen. Stimmt's eigentlich, dass die Spieler ihn Ritter Kuno nannten?
Nein.
Das habe ich irgendwo gelesen.
Ja gut, das ist so eine Pressegeschichte. Da, wenn da mal irgendein Artikel drin war, dann hieß es Ritter Kuno. Vorher hatten wir den Georg Kessler. Der war so ein bisschen elegant gekleidet. Der hatte dann plötzlich den Spitznamen der Sir Georg. Naja, gut, im Endeffekt macht das die schreibende Presse. Bei uns war es eigentlich so, wenn wir vom Trainer gesprochen haben, haben wir nur von Kuno gesprochen. Unter uns. Und sonst haben wir ihn also Trainer oder Sie. Und er ist mit uns im Endeffekt auch per Du umgegangen. Und das war überhaupt gar kein Problem. Also insofern, Ritter Kuno, das stand dann irgendwo mal in der Zeitung, aber das haben wir nicht gesagt.
Sie haben ihn jetzt vorhin schon mal ein bisschen beschrieben. Gibt es denn womöglich noch die ein oder andere Geschichte aus dem Nähkästchen, die Sie über ihn abseits des Platzes erzählen könnten?
Ja, gut. Ritter war, Ritter Kuno sage ich jetzt schon, der Kuno Klötzer war schon auch von der Generation her auch noch so einer wie Hennes Weilesweiler. Das waren ja auch recht trinkfeste Leute, die gerne mal so auch nach dem Spiel oder in trauter Runde dann gerne einen gehabt haben. Und Kuno war aber so, dass er eben, wenn er was getrunken hat, dann waren sie eben klare und die konnte er ganz gut ab. Und wir hatten mal, als wir mit Kuno dann irgendwo um die Spitze mitspielten, war er wohl mit Falco Fröner, der damals beim ZDF war und über uns einen Bericht machen sollte, wohl über Mittag essen. So, und als die dann zurückkamen und sollten für über uns den Bericht machen, die Kameraleute, Kuno, wie er mit uns arbeitet und so weiter, merkten wir oder merkte auch ich, dass der Fröner, der hatte so richtig einen in der Kiste und lief übers Maifeld völlig orientierungslos durch die Gegend, hat sich also überhaupt nicht um den Filmbericht gekümmert und Kuno war im Training dabei, als wenn er taufrisch war und nie was gewesen wäre. Also das war Kuno, der konnte das ab und Falco Fröner, der hat versucht mitzuhalten und ist dann leider ein bisschen abgestürzt. Der Bericht lief zwar noch in seinem Namen, aber er hat eigentlich gar nicht dazu beigetragen.
Ja, da wurde das Essen nicht so ganz vertragen im Vergleich zum Trainer.
Ja, vielleicht war es Essen.
Sie haben ja schon gesagt, Sie hatten noch Kontakt zu Ihrem ehemaligen Trainer in den letzten Jahren. Waren Sie denn auch auf seiner Beerdigung?
Nein, die Beerdigung war, soweit ich weiß, im kleinen Familienkreise, also kein großes Tamtam mit ehemaligen Spielern und so weiter. Ich hätte auch gar nicht hinfahren können, weil ich jetzt dann auch anderweitig in Berlin beschäftigt war. Aber wie gesagt, er ist wohl beerdigt worden und im trauten Familienkreis.
Sie selbst waren in den 80ern auch mal für knapp 2 Jahre als Trainer tätig, nämlich bei Hertha BSC und der Spielvereinigung Bayreuth. Warum sind Sie dem Trainerjob denn nicht treu geblieben?
Ja, ich hatte eigentlich so das Gefühl, dass ich, ein Fußballfachmann bin, musste mich mit Laien auseinandersetzen. Also mit den Vorständen und mit irgendwelchen Leuten, die irgendwelche tollen Ideen hatten und meinten, wir müssten da und da spielen. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, das tue ich mir nicht an, dass ich als Fachmann mich unter Umständen nach solchen Leuten richten muss. So, und da war der Kuchen gegessen.
Was machen Sie denn heute? Sie haben mir schon erzählt, Sie sind viel unterwegs.
Ja, ich bin jetzt im Endeffekt seit dem 60. Lebensjahr Rentner, weil ich hier vom Knie her und so weiter eben schon Probleme habe. Und bin aber seit zig Jahren im Scouting-Bereich tätig, hauptsächlich für Werder Bremen, was ich an diesem Wochenende auch gemacht habe. Und ja, das ist eine tolle Sache. Da ist man immer noch dem Fußball verbunden. Man trifft ab und zu mal auch ein paar alte Säcke von früher und man ist mit jungen Leuten zusammen. Und ich denke mal, das ist für einen 62-Jährigen auch wichtig, dass er nicht nur mit alten Menschen zusammen ist, sondern auch mit jungen Menschen zusammen ist. Dann bleibt man auch ein bisschen länger frisch.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Kliemann. Ich danke Ihnen, dass Sie trotz Ihrer Tätigkeit heute am Mobiltelefon für mich Zeit hatten und schicke Ihnen viele Grüße.
Dankeschön, gleich weit zurück nach Ulm. Tschüss.
Danke. Der Berliner Funkturm Uwe Kliemann in Braunschweig über seinen ehemaligen Trainer Kuno Klötzer, der kürzlich im Alter von 89 Jahren verstarb. Für Ritter Kuno, wie zumindest Teile der Presse Klötzer tauften und der meisten Samstagsdienst hatte, sind hier gleich noch die Saturday Nights mit Dog Park und die Nights of Cydonia von Muse. Außerdem hören wir noch ein wenig Musik zu der Stadt, in der Kuno Klötzer in den 70ern seine größten Erfolge als Trainer feiern konnte, und zwar Element of Crime mit ihrer Version von Hamburg 75. Das war's für heute vom Herrengedeck Fußballkultur mit Musik bei Radio 3FM. Am Mikrofon, verantwortlich für Redaktion und Musik, war Andreas Kulik. Infos zur Sendung bei Facebook oder natürlich unter www.3fm.de/herrengedeck. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Guten Start in die nächste Woche. Ade.
Get your leash, get your leash. The park will be closing in 5 minutes. Nicht mehr, ist verdammt lange her, ist verdammt.